Ja. Bruder Andreas Binner wird uns nun mit einem Vortrag dienen, betitelt Unter Verfolgung standhalten. Bitte, Bruder Binner.
Danke. Ja, Verfolgung. Was bedeutet Verfolgung? Verfolgung ist, laut Wörterbuch, die vorsätzliche Belästigung oder Schädigung, die jemand aufgrund seiner Überzeugung, seiner Glaubensansichten widerfährt. Vorsätzliche Beschädigung oder Belästigung. Wenn wir jetzt im Folgenden von Verfolgung sprechen, dann beziehen wir das ausschließlich auf religiöse Verfolgung. Es gibt ja noch anders motivierte Arten von Verfolgung, ethnische Verfolgung, politische Verfolgung. Wir sprechen jetzt im Folgenden ausschließlich über die religiöse Verfolgung, also die vorsätzliche Belästigung oder Schädigung, die jemand aufgrund seines Glaubens, seiner Überzeugung widerfährt. Ja, Verfolgung. Woran denkst du bei diesem Begriff, dieses Wort hörst, Verfolgung? Gefängnis? Vielleicht Misshandlung? Vielleicht denkst du an Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule? Nachbarn, die dich tyrannisieren? Vielleicht kommen die Erfahrungen in den Sinn, die du mal gelesen hast, Bilder, die du gesehen hast von Glaubensbrüdern im Zweiten Weltkrieg, die ausgeharrt haben. Woran denkst du bei diesem Begriff Verfolgung? Was fühlst du, wenn du diesen Begriff hörst, Verfolgung? Angst? Besorgnis? Bist du beunruhigt, wenn du an Verfolgung denkst? Tatsächlich kann Verfolgung ja viele verschiedene Gesichter haben, viele Ausdrucksformen, die religiöse Verfolgung haben kann. Und jeder von uns hat so seine persönlichen Empfindungen, wenn er daran denkt. Entsprechend seiner Erfahrungen, seiner Erinnerungen, die er vielleicht gesammelt hat. Aber wir können sagen, alle Formen der religiösen Verfolgung haben zwei Dinge gemeinsam. Egal welche Form oder welche Ausdrucksform du nimmst, zwei Dinge haben sie alle gemeinsam. Das ist die Ursache der Verfolgung, der Ursprung und der Zweck, was mit der Verfolgung erreicht werden soll. Und das zu wissen, was ist der Ursprung, was ist der Zweck der Verfolgung, ist schon der erste Schritt, der uns ausrüstet, das zu erkennen, ist der erste Schritt, unter Verfolgung standzuhalten, weil wir wissen, woher die Gefahr droht und was beabsichtigt wird. Militärisch ausgedrückt kann man sagen, je besser du deinen Feind kennst, desto größer sind die Aussichten auf Erfolg, weil du dich auf ihn einstellen kannst. Es ist der Apostel Paulus, der zum einen eine sehr ernüchternde Feststellung in Bezug auf Christen macht und gleichzeitig aber die Ursache von Verfolgung erkennen hilft. In 2. Timotheus 3, im Vers 12. Danke. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Paulus schreibt hier, tatsächlich werden alle, die in Gemeinschaft mit Christus Jesus in Gottergebenheit leben wollen, auch verfolgt werden. Er sagt, tatsächlich werden alle, die in Gemeinschaft mit Jesus, alle, die Jehova dienen wollen, werden auch verfolgt werden. Eine ernüchternde Feststellung. Ne? Jeder, der Jehova dient, der dem Beispiel Jesu folgt, wird auch verfolgt werden. Also nicht die, die nicht wachsam sind oder die meisten, alle, sagt der Apostel Paulus. Warum ist das so? Weil wir vom Apostel Johannes wissen, dass die ganze Welt in der Macht dessen liegt, der böse ist. Und was haben Christen dieser Welt zu erwarten, in einer Welt, die vom Teufel beherrscht wird? Ja, das ist also ein entscheidender Hinweis auf den Ursprung der Verfolgung. Ne? Satan, der Teufel, entwickelt verschiedene Arten der Verfolgung. Mit welchem Ziel? Das war jetzt die Ursache. Ne? Mit welchem Ziel tut er das? Warum verfolgt uns der Teufel? Worin besteht der Zweck dieser Verfolgung? Warum jagt Satan Christen, bereitet ihnen große Probleme? Es ist eine Begebenheit, die wir sicherlich gut kennen, die uns das gut verstehen, gut empfinden hilft, was da im Hintergrund abläuft, was wir nicht sehen können. In Hiob Kapitel 1 möchten wir zwei, drei Verse lesen, bei einer Begebenheit, die uns an und für sich sehr bekannt ist. Hiob Kapitel 1 berichtet von einer Zusammenkunft, die stattfindet in der Gegenwart Jehovas. Das heißt, da sind dann die Engel zusammengekommen vor Jehova und Jehova stellt fest, bei mindestens einem dieser Engel ist etwas nicht in Ordnung. Bei dem Satan, wie er später dann hieß. Er merkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist bei dem anders. Und so stellt er ihm eine Frage, die wir in Hiob 1 im ersten Teil vom Vers 8 lesen. Er sagt, Jehova sprach weiter zu Satan, hast du dein Herz auf meinen Knecht Hiob gerichtet? Bis dahin. Was sagt uns dieser Vers? Nun, Jehova fragt ihn, hast du dein Herz auf Hiob gerichtet? Es geht also dem Teufel nicht um eine intellektuelle Streitfrage, dass er mal wissen möchte, wie weit denn ein Mensch bereit ist zu gehen. Jehova, das würde mich jetzt mal interessieren, ne? Wie treu kann ein Mensch sein? Es geht nicht um eine reine Wissensfrage. Er hat sein Herz auf Hiob gerichtet. Hier geht es also um Gefühle. Und zwar um eins der beiden stärksten Gefühle, die ein Geschöpf empfinden kann. Die zwei stärksten Gefühle sind Liebe und Hass. Und Liebe hat Satan ganz sicher nicht empfunden, ne? Wir sehen also, er wird in dieser Situation, wo er Jehova herausfordert, vom Hass geleitet. Das sind starke negative Gefühle. Hass auf Jehova, auf die Wahrheit, auf alles, was Jehova erschaffen hat. Und in diesem Hass gegen Jehova hat der Satan sehr wohl erkannt, wie er Jehova am meisten treffen und verletzen kann. Wie könnte man Jehova am meisten verletzen? Das wird deutlich, wenn wir den Vers 11 lesen. Vorher sagt dann der Mensch, kein Wunder, dass Hiob dir dient, der hat ja alles, der bekommt alles von dir. Und dann sagt Satan im Vers 11, zur Abwechslung strecke bitte deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Und sieh, ob er dir nicht direkt ins Angesicht fluchen wird. Und diesen Gedanken wiederholt er im Kapitel 2 im Vers 5. Strecke zur Abwechslung deine Hand aus, rühre sein Gebein, sein Fleisch an und sieh, ob er dir nicht direkt ins Angesicht fluchen wird. Jehova ist allmächtig, der Souverän des Universums. Und doch scheint das sein, oder der Punkt zu sein, an dem Jehova am meisten verletzbar ist. Wenn er die Liebe seiner Menschengeschöpfe verliert, deine Liebe, meine Liebe, die Liebe jener Geschöpfe, denen, die ihm so viel bedeuten. Und das weiß der Satan. Und so ist es sein Ziel, nicht uns zu töten als Diener Jehovas. Es ist sein Ziel, dass wir uns von Jehova abwenden, weil er genau weiß, das trifft Jehova am meisten. Und deswegen entfesselt er Verfolgung, damit wir uns von Jehova abwenden, damit wir Jehova ins Gesicht fluchen, wie er sagt, damit wir Jehova verantwortlich machen für alle Probleme und sagen, es macht keinen Sinn, Jehova zu dienen. Das ist der Zweck dieser Verfolgung. Darum, sagt Paulus, wird jeder, der Jehova dienen möchte, auch verfolgt werden, weil Satan dieses Ziel verfolgt. Ja, aber wenn wir wissen, dass es eine ganz persönliche Sache ist zwischen Satan und Jehova, dann wissen wir auch, dass es Jehova sehr drängt, uns auch beizustehen, ne? Uns dabei zu helfen, standzuhalten, dass es Jehova nicht egal ist, was mit uns passiert. Jehova brennt darauf, uns mit dem auszurüsten, damit wir eine entsprechende Antwort geben können. Und Jehova hat versprochen, dass er nicht zulassen wird, dass jeder Einzelne von uns über sein Vermögen vom Satan geprüft wird. Er lässt einiges zu, ne? Aber wenn wir an den Punkt kommen, wo wir denken, wir können nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr, wir halten das nicht mehr aus. Spätestens dann, Jehova versprochen, wird er für uns da sein. Er wird einen Ausweg schaffen, damit wir die Schwierigkeiten ertragen können, damit wir standhalten können unter Verfolgung. Das verspricht Jehova, derjenige, der nicht lügen kann. Das verspricht derjenige, der noch nie ein Versprechen, das er gegeben hat, nicht eingehalten hat. Und das zu erkennen, darauf zu vertrauen, das hilft uns, unter Verfolgung, unter Schwierigkeiten standzuhalten. Jetzt können wir sagen, dass Verfolgung ja nicht grundsätzlich immer in körperlicher Misshandlung eskaliert, in Mordversuchen, in Gefängnishaft. Wahrscheinlich viel öfter sogar werden Christen ja Opfer von Spott, Beschimpfung, Beleidigung. Das soll keine Herabwertung sein, dass man sagt, das ist nicht so schlimm wie körperliche Misshandlung. Wenn du verspottet wirst, tyrannisiert wirst mit Worten, dann kann das manchmal viel mehr wehtun als eine buchstäbliche Verfolgung, oder? Nämlich gerade dann, wenn dich dieser Spott von Menschen trifft, die dir eigentlich sehr viel bedeuten. Freunde, Verwandte, Ehepartner. Da trifft das viel mehr manchmal, als wenn wir buchstäblich misshandelt würden. Jesus sagte voraus, dass so etwas passieren würde in Matthäus 10. Er sagte, ich bin nicht gekommen, um zu entzweien. Ich bin gekommen, um zu entzweien, doch so rum. Ich bin gekommen, um zu entzweien, einen Menschen mit seinem Vater und eine Tochter mit ihrer Mutter und eine junge Ehefrau mit ihrer Schwiegermutter. In der Tat, eines Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Also Jesus sagte voraus, dass das passieren würde, dass wir, wenn wir ihm dienen, wenn wir Jehova dienen, mit Verfolgung von Seiten unserer Hausgenossen rechnen müssten. Woran liegt das, wenn wir das mal analysieren, wie entsteht heute sowas? Warum reagieren andere, die uns eigentlich viel bedeuten, so negativ? Naja, das ist nicht immer Ablehnung, ne? Das ist nicht immer Hass auf die Wahrheit. Das ist ganz oft Sorge oder Unkenntnis. Die hören Geschichten von Zeugen Jehovas, die sie für bare Münze nehmen, die machen sich Sorgen um uns. Unkenntnis. Manchmal ist es eben aber einfach Ablehnung, Unverständnis dessen, was wir tun wollen. Ne? Und egal, woran es nun liegt, worauf kommt es für uns an? Um bei diesem Widerstand innerhalb des eigenen Hauses treu zu bleiben und der Verfolgung standzuhalten? Wie gehen wir jetzt damit um, wenn uns diese Form der Verfolgung trifft? Nun, was tat Jesus Christus in dieser Situation? Auch ihn traf ja Verfolgung aus den eigenen Reihen. Ne? Seine eigene Familie hat ihn ja zeitweise verspottet, wollte nicht auf ihn hören. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 21, wie der Herr Jesus mit dieser Situation umgegangen ist. Erster Petrus, Kapitel 2. Vers 21. Petrus schreibt hier an die Christen, an uns: In der Tat, zu diesem Lauf wurdet ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten hat, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen genau nachfolgt. Aber erstmal die Feststellung: Jesus Christus ist für uns das Vorbild. Auch er hat gelitten, er hat vieles durchgemacht. Als Nachfolger, seine Nachfolger sind wir angehalten, seine Gesinnung zu entwickeln, um wie er Verfolgung standhalten zu können. Welche Gesinnung hat er entwickelt? Wir lesen in Vers 23. Als er beschimpft wurde, gab er nicht schimpfend zurück. Als er litt, begann er nicht zu drohen, sondern übergab sich weiterhin dem, der gerecht richtet. Er gab nicht zurück. Geht es jetzt um den Gedanken zu sagen, wenn uns jetzt jemand beschimpft, verspottet, einfach nichts zu sagen, sich zusammenzureißen, den Zorn runterzuschlucken? Ist das der Gedanke dahinter? Stellen wir uns so den Herrn Jesus Christus vor, dass er einfach seinen Zorn unterdrückt hat? Eigentlich nicht. Ne? Es geht um die Gesinnung Jesu. Es geht um das Ertragen von solchen Situationen, das gefühlsmäßige Ertragen dieser Situation. Es erfordert viel Demut und Bescheidenheit von uns, so etwas ertragen zu können. Was hilft uns dabei, diese Demut zu entwickeln? Naja, der Gedanke, dass der andere ja vielleicht tatsächlich in Unkenntnis handelt oder in Sorge. Seinen Standpunkt versuchen zu verstehen. Als er beschimpft wurde, gab Jesus Christus nicht schimpfend zurück. Also mit Christi Gesinnung gelingt es auch mir, unter solchen Umständen positiv und konstruktiv zu handeln und standzuhalten. Als er beschimpft wurde, gab er nicht schimpfend zurück, sondern er übergab sich dem, der gerecht richtet, Jehova. Und interessant ist, dass der Apostel Petrus diese Feststellung macht, ne? Das scheint den Petrus beeindruckt zu haben, dass der Herr Jesus nicht schimpfend zurückgab. Wir stellen uns vor, wie Petrus in so mancher Situation gefühlt haben mag. Der war ja aufbrausend, der war impulsiv. Ne? Stell dir mal vor, dem Petrus hätten bei mancher Gelegenheit 12 Legionen Engel zur Verfügung gestanden. Im Garten Gethsemane, was wäre dann wohl passiert? Das musste er lernen, ne? Im Laufe der Jahre, diese Demut, diese Zurückhaltung. Aber er schaut mit großer Achtung auf den Herrn Jesus und sagt, das ist der Weg. Ne? Er hat für uns ein Beispiel hinterlassen. Es liegt also an uns, die entsprechende Langmut, die Milde und Selbstbeherrschung zu entwickeln, damit wir dieser Art von Verfolgung standhalten können. Ja, Verfolgung, was bedeutet sie für dich? Fühlst du nicht, dass, wenn man diese Dinge so im Detail betrachtet, näher beleuchtet, dass dann schon die Entschlossenheit wächst, standzuhalten? Wir wissen trotzdem nicht, was da kommt, und das wird schwer, ne? Aber je mehr wir uns mit solchen Beispielen befassen, wächst unsere Entschlossenheit, ja, wir möchten gern standhalten. Wir entwickeln den Mut, den wir brauchen, um diesen Dingen ins Auge zu sehen. Am Ende kommt es für uns als Diener Jehovas ja auch nicht nur darauf an, irgendwie da durchzukommen. Jehova hat schon bestimmte Erwartungen an uns, auch wenn wir verfolgt werden, bestimmte Vorstellungen, was wir tun sollten. Das ist ja auch sein Recht bei dem, was er für uns getan hat und tut, erwartet er auch gewisse Dinge von uns. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse stets mit dem Guten. Also er spricht nicht bloß davon, Kopf runter, in die Ecke setzen und irgendwie durchhalten. Er sagt, besiege das Böse mit dem Guten. Tu weiterhin das Gute. Harre aus im Gutes tun. Tu weiterhin das, was dem Willen Jehovas entspricht. Natürlich abhängig von den jeweiligen Umständen sind die Erwartungen Jehovas, abhängig von der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen. Ne? Wir wissen, dass Jehova nicht mehr von dir und mir erwartet, als wir bringen können, aber er hat diese Erwartungen, dass wir weiterhin Gutes tun. Paulus schrieb an die Christen in Rom, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Wir wissen heute, was den Christen in Rom in den nächsten Jahrzehnten bevorstand. Diese grausame Verfolgung, ne? In diesen Arenen, den wilden Tieren vorgeworfen. Und Paulus sagt, lass dich nicht besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Was war das Gute, an dem sie weiterhin festhalten sollten, trotz der Verfolgung? Nun, das Handeln nach christlichen, nach biblischen Grundsätzen. Weiterhin festhalten an der Neutralität. Weiterhin festhalten an ihrer Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Festhalten an der sittlichen Reinheit. In Rom wissen wir, die sittlichen Umstände, die Zustände dort, die waren katastrophal. Ne? Weiterhin an Jehovas Sittenmaßstab festhalten, was wiederum voraussetzt, diesen Maßstab Jehovas gut zu kennen. Der Tagestext heute spricht von einem gesicherten Wissen und einem tiefen Verständnis dessen, was Jehova erwartet. Sie sollten weiterhin die gute Botschaft predigen, trotz Verfolgung. Und sie sollten weiterhin mit der Organisation Jehovas, mit der Christenversammlung zusammenarbeiten, zusammenhalten. Das bedeutet es, sich nicht vom Bösen besiegen zu lassen, sondern das Böse mit dem Guten zu besiegen, all das weiterhin zu tun. Also ob wir unter Verfolgung standhalten können, hängt maßgeblich davon ab, wie wir auf all diese Dinge vorbereitet sind. Also kann ich mich fragen, wie gut kenne ich Jehovas Willen? Habe ich dieses gesicherte Wissen, dieses gesicherte Verständnis von dem, was Jehova von mir wünscht, um daran festzuhalten? Wie eng ist mein Verhältnis zu Jehova selbst? Wie groß mein Vertrauen in den täglichen Dingen? Wie fit bin ich im Predigen der guten Botschaft? Wie gern predige ich die gute Botschaft? Wie ist es um meine Teamfähigkeit im Rahmen der Versammlung bestellt? Wie klar ist mir mein Ziel vor Augen, Jehova treu zu bleiben? Ist mir stets klar, warum mir gewisse Dinge zustoßen? Ist mir stets klar, warum ich daran festhalte, weiterhin das Richtige zu tun? Also ob wir Verfolgung, die eines Tages kommen wird, tatsächlich aushalten können, hängt maßgeblich davon ab, wie wir uns auf diese Fragen vorbereiten, wie wir mit diesen Fragen umgehen, ne, und uns auf diese Punkte im Einzelnen vorbereiten. Wenn wir einen Punkt beleuchten wollen, wie fit bin ich im Predigen der guten Botschaft? Was ist damit gemeint? Wie gut kann ich argumentieren? Wie toll kann ich reden? Kann ich meinem Gegenüber, der mir widerspricht, in Grund und Boden reden? Habe ich am Ende immer recht? Ist das damit gemeint? Wie fit bin ich im Predigen der guten Botschaft? Nun, ganz sicher nicht. Ne? Wir möchten Apostelgeschichte 4 lesen. Wir hatten ja schon das Beispiel des Apostels Paulus betrachtet, wie er über das Predigen der guten Botschaft dachte, trotz Widerstand, trotz Schwierigkeiten. Und jetzt wollen wir sehen, welche Einstellung die anderen Apostel hatten. In Apostelgeschichte 4. Wir lesen hier, wie Petrus und Johannes freimütig predigten und welche Reaktion das bei den Schriftgelehrten und Pharisäern auslöste. Es hieß, man rief die Apostel und man gebot ihnen, mit dem Predigen aufzuhören. Und jetzt ist wichtig im Sinn zu behalten, wer gebot ihnen, mit dem Predigen aufzuhören? Das war der Sanhedrin. Das waren genau diese Leute, die wenige Wochen zuvor den Herrn Jesus Christus zum Tode verurteilt hatten. Wahrscheinlich genau die gleichen Personen, die jetzt vor ihnen saßen im Sanhedrin. Das war nicht irgendein Behördengang, den sie da zu tun hatten. Die saßen tatsächlich vor Männern, die unter bestimmten Umständen über Tod und Leben entscheiden konnten. Und diese verboten ihnen jetzt weiter zu predigen. Wie reagierten die Apostel auf diese Bedrohung? Wir lesen die Verse 19 und 20. In Erwiderung auf dieses Verbot, ne? Aber sagten Petrus und Johannes zu ihnen, ob es in den Augen Gottes gerecht ist, eher auf euch zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Wir aber, wir können nicht aufhören, von den Dingen zu reden, die wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht aufhören, darüber zu reden. Waren die stur? Waren die einfach nur stur? Vielleicht ein Stück weit, ne? Aber vor allem hatten sie doch den Herrn Jesus Christus erlebt. Sie hatten ihn gesehen, sie waren bei ihm, sie haben ihn predigen gehört, sie haben seine Wundertaten gesehen. Das alles war für sie real, das war Tatsache. Und jetzt sollten sie darüber nicht sprechen? Jetzt sollten sie so tun, als hätte all das nicht stattgefunden? Das war für sie nicht möglich, das war unmöglich. Ne? Deswegen sagen sie, wir können gar nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil all diese Dinge wahr sind. Das war ihre Reaktion. Und sie waren sich dessen so sicher, dass sie tatsächlich bereit waren, ihr Leben dafür einzusetzen. So überzeugt waren sie von dieser Wahrheit. Ja, wie stark ist meine Überzeugung von der Wahrheit? Wie überzeugt bin ich von all dem, was ich in Gottes Wort der Bibel lese? Wie überzeugt bin ich davon, dass all das, was wir jetzt gelesen haben, zum Beispiel tatsächlich stattgefunden hat? Wie stark ist meine Überzeugung? Wie real ist Jehova für mich? Wie echt sind biblische Ereignisse? So real und wahr, dass auch mein Herz mich drängt, darüber zu sprechen, dass ich gar nicht aufhören kann, darüber zu reden? Wie ist allgemein meine Einstellung zum Predigtdienst? Darum ging es ja, ne? Wie denke ich über den Predigtdienst? Macht mir der Dienst wirklich Freude? Gehe ich gerne in den Dienst mit meinen Brüdern, besuche Zusammenkünfte für den Predigtdienst, weil ich gern mit den Brüdern zusammen bin? Macht mir das Freude? Im Wachturm wurde einmal gefragt, lässt du zu, dass dich kleinere Hindernisse vom Predigtdienst abhalten? Wenn ja, was würdest du dann unter Verbot tun? Und dann heißt es, zusammenfassend und eigentlich sehr ermunternd, ne, weil wir ja immer bei solchen Überlegungen bei uns Unzulänglichkeiten feststellen. Heißt es dann zusammenfassend, stellst du fest, dass du in irgendeiner Hinsicht eine Schwäche hast? Jetzt ist die Zeit, daran zu arbeiten. Lerne es, auf Jehova zu vertrauen und werde ein befähigter Diener Gottes. Dann wirst du besser ausgerüstet sein, jetzt zu predigen und besser darauf vorbereitet sein, in Zeiten der Verfolgung standhaft zu bleiben. Ja, jetzt ist die Zeit, ne? Uns darauf vorzubereiten, einen Zugang zum Predigtdienst zu finden, dass uns der Dienst wirklich Freude macht, dass wir gerne darüber sprechen und nicht aufhören können, über diese großartigen Dinge zu berichten. Dann werden wir auch unter Verfolgung nicht aufhören können, darüber zu sprechen und weiterhin das Gute tun. Einen weiteren Punkt wollen wir betrachten in der Apostelgeschichte 4 und sehen, was unseren Brüdern damals offensichtlich eine weitere Hilfe war, auszuharren und standzuhalten. Wir haben jetzt diese Situation noch im Sinn, wie sie beim Sanhedrin raus sind, also zumindest vom Empfinden her knapp dem Tod entgangen. So eine Situation war das ja. Ne? Jetzt kamen sie da raus. Und wo war ihr Zufluchtsort? Wo gingen sie hin? Wir lesen im Vers 23 von Kapitel 4. Nach ihrer Freilassung begaben sie sich zu den Ihrigen und berichteten die Dinge, die die Oberpriester und die älteren Männer zu ihnen gesagt hatten. Wozu neigt ein Mensch, wenn er sowas hinter sich hat? Knapp dem Tod entronnen, des Predigens wegen. Was haben die Apostel gemacht? Sind die nach Hause, in ihr Haus, in ihr Wohnzimmer, sich erstmal auf die Couch gesetzt oder auf die Sitzgelegenheit, die sie hatten? Und haben gesagt, jetzt muss ich erstmal zur Ruhe kommen. Jetzt muss ich erstmal ein paar Tage abschalten, mich beruhigen und dann sehen, wie es weitergeht. Das war nicht ihre Reaktion, ne? Ihr Zufluchtsort waren ihre Brüder. Sie suchten ihre Brüder in ihrer Not. Und die Frage, denkst du, dass die ein gutes Verhältnis zu ihren Brüdern gehabt haben? Wenn es sie in der Situation dorthin gedrängt hat? Ohne Zweifel, ne? Wie ist mein Verhältnis zu meinen Brüdern in der Versammlung? Drängt es mich, meine Brüder zu sehen, bei ihnen zu sein? Wann muss ich denn dieses gute Verhältnis zu meinen Brüdern aufbauen, damit ich in Zeiten der Verfolgung, in Zeiten der Drangsal tatsächlich Rückhalt in dieser Gemeinschaft finde? Fällt es mir leicht, mit den Unzulänglichkeiten meiner Brüder umzugehen, bereitwillig zu vergeben? Fällt es mir leicht, sie zuzudecken, nicht mehr groß drüber nachzudenken? Oder rege ich mich oft und gern über ihre Fehltritte auf, ne? Über Dinge, die nicht ganz so laufen, wie ich das für richtig halte, was ich vielleicht untheokratisch finde, wobei wir nicht von Sünde reden, ne? Also die Dinge des täglichen Lebens, bestimmte persönliche Verhaltensweisen, rege ich mich darüber auf? Oder lasse ich meine Brüder sein und akzeptiere ihre Persönlichkeit, ne? Und liebe ihre Persönlichkeit? Denn Jehova liebt jeden Einzelnen von uns, so wie wir sind. Wie kann ich sagen, dass ich jemanden nicht vergebe, dass ich jemanden nicht liebe von Herzen, den Jehova liebt, den er in seine Versammlung gebracht hat? Bin ich schnell beleidigt oder entmutigt, wenn ich auf Kritik stoße, vielleicht sogar ungerechtfertigten Rat bekomme, bin ich dann beleidigt? Oder sehe ich die gute Absicht dahinter, dass meine Brüder mir helfen wollen? In dem bereits erwähnten Wachturm wird also die Frage aufgeworfen, warum dich also nicht jetzt schulen, mit den Schwächen anderer fertig zu werden? Ebenso wie sie sich zweifellos mit deinen Fehlern abfinden müssen. Das ist ein sensationeller Gedanke, ne? Die Überlegung, auch ich mache ja Fehler. Zieht man manchmal gar nicht so in Betracht, ne? Wie oft reize ich eigentlich meine Brüder durch mein Verhalten? Und warum kriege ich das nicht mit? Weil sie mich oft genug nicht darauf ansprechen und nicht jede Kleinigkeit zu korrigieren versuchen. Kann ich die gleiche Großzügigkeit entwickeln? Ja, mich jetzt also in dieser Gemeinschaft wohlfühlen, jetzt diese engen Freundschaften aufzubauen, das wird mir in Zeiten der Verfolgung den Rückhalt geben, den ich brauche, unter Verfolgung standzuhalten. Denn Verfolgung muss nicht zwangsläufig Isolierung bedeuten. Wenn wir Verfolgung hören, dann denken wir oft, wir sind alleine im Gefängnis irgendwo, keiner um uns rum. Muss nicht so sein. Das können Dinge im alltäglichen Leben sein. Und dann brauchen wir die Gemeinschaft mit unseren Brüdern, um Kraft zu tanken, um Rückhalt zu finden. Ja, und dann wird noch die Frage gestellt, in Verbindung mit der Christenversammlung, bist du zuverlässig? Arbeite mit der Kraft Jehovas daran, in deiner Versammlung eine Säule zu werden. Jemand, der anderen hilft, statt selbstständig Hilfe zu benötigen. Vorbereitung auf Verfolgung, ne? Eine Säule in der Versammlung zu werden. Das alles wird dazu beitragen, dass die Gemeinschaft mit meinen Brüdern eine Kraftquelle für mich wird, die jeder von uns sehr brauchen wird. Ne? Denn wir haben gelesen, jeden von uns wird früher oder später Verfolgung treffen. Wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen diese Menschen, diese Arten Menschen um uns herum, um Jehova weiterhin dienen zu können. Wie denkst du jetzt über Verfolgung? Angst oder Sorge? Bist du beunruhigt? Natürlich bleibt ein Rest Angst oder Sorge immer übrig, ne? Keiner leidet gern. Aber ist es nicht so, wenn wir diese Beispiele betrachten, dass unsere Entschlossenheit wächst, Jehova treu zu bleiben, für Jehova alles durchzustehen, weil wir sehr gut sehen, wie andere durchgestanden haben unter Verfolgung. Wir haben über Paulus gesprochen, der Apostel Petrus, Johannes haben wir beleuchtet, ne? Über Hiob haben wir gesprochen, die haben wir zumindest erwähnt. All denen ist es gelungen, unter Verfolgung standzuhalten. In 2. Timotheus 3 beschreibt Paulus die Bibel als vollkommenen Ratgeber für uns in allen Lebenssituationen, in allen Lebenslagen. Lassen wir uns heute schon wirklich von der Bibel leiten, von Gottes Wort, in allen Dingen unseres Lebens? Suchen wir nach biblischem Rat, nach der Anleitung Jehovas? Welche Rolle spielt Gottes Wort wirklich in meinem Leben heute? Wie bedeutend ist die Bibel für mich und das, was Jehova zu sagen hat, heute für mich? Jeder Christ, haben wir gesagt, muss mit Verfolgung rechnen. Aber wir haben auch festgestellt, Jehova wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen geprüft werden. In 1. Korinther 13, Vers 10 verspricht euch den Apostel Paulus, Gott ist treu, aber er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und das war kein Lehrsatz, den der Apostel Paulus hier aufstellte, wenn er sagt, er wird es nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Das war kein Lehrsatz, das war tatsächliche Erfahrung, die der Apostel Paulus gemacht hat, dass Jehova ihn niemals im Stich gelassen hat. Wir gehen noch einmal zum Schluss in den 2. Timotheusbrief zurück, zum Kapitel 3. Er schreibt ja an Timotheus, den er auf gewisse Dinge vorbereitet. Der hat viel Verantwortung bekommen und der Apostel Paulus bereitet ihn vor. Und dann schreibt er etwas, woraus wir erkennen können, dass es Erfahrung, dass die Erfahrung des Apostels Paulus war, unter Verfolgung standzuhalten. Wenn er nämlich im Vers 11 schreibt, wir lesen die Verse 10 und 11, du bist meiner Lehre genau gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meinem Langmut, meiner Liebe und meinem Ausharren. Und dann sagt er, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, der Art der Dinge, die mir in Antiochia, in Ikonion und in Lystra widerfuhren, der Art Verfolgungen, die ich ertragen habe. Und doch hat mich der Herr aus ihnen allen befreit. Weißt du, was interessant ist? Der Apostel Paulus hat 3 Missionsreisen gemacht. Er war 16 Jahre unterwegs. Der hat über 2000 Kilometer zurückgelegt auf diesen Missionsreisen, hat unzählige Städte, Versammlungen besucht. Und die Ereignisse in diesen 3 Städten waren ihm offenbar in Erinnerung, sehr lebhaft. In Apostelgeschichte 13 können wir lesen, was dort passierte. Ne? Zunächst begab es sich, dass Markus Johannes, der junge Markus, die Truppen verließ und sagte, ich gehe nicht weiter mit. Und das an sich war für Paulus ja schon ein Grund, weshalb er sehr geknickt war. Wir wissen nicht, warum der Johannes Markus, wir wissen nicht, warum er ging, aber wir wissen, dass es den Apostel Paulus sehr geärgert hat. Klar, können wir nachvollziehen, ne? Wenn du dich im Stich gelassen fühlst von jemandem, dem du eigentlich vertraust. Und in diesem Gefühlszustand zog er dann weiter mit Barnabas. Und dann kamen sie nach, haben wir gelesen, zunächst nach Antiochia. Und dort heißt es, sie hatten recht guten Erfolg mit dem Verkünden der guten Botschaft. Die Leute reagierten positiv. Aber was passierte? Das heißt, man erregte eine Verfolgung gegen sie. Und zwar dergestalt, dass man sie am Ende zur Stadt hinaustrieb. Wie stellst du dir das vor, dass jemand zur Stadt hinausgetrieben wird? Sagt man da, hätten sie die Freundlichkeit, die Stadt zu verlassen? In dem Buch, das wir im Versammlungsbibelstudium jetzt betrachten, da sind ein paar Bilder drin, die uns das empfinden und spüren lassen, was das für eine Situation war. Sie wurden aus Antiochia hinausgetrieben. Sie gingen nach Ikonion, sagt Paulus. Was passierte dort? Wir lesen, dort wurden sie aufs Heftigste verfolgt. Man versuchte, sie schmählich zu behandeln und zu steinigen. Man versuchte, sie zu ermorden. Was mag Paulus dort gefühlt haben? Ne? Sie zogen weiter nach Lystra. Und Lystra, wissen wir, dort war alles erst ganz positiv. Ne? In Lystra begann man, sie sogar anzubeten. Also das andere Extrem wieder. Und was passierte? Nun, es heißt, es kamen wieder die Juden aus Antiochia und aus Ikonion. Sie überredeten die Volksmengen, steinigten Paulus und schleppten ihn zur Stadt hinaus, in der Meinung, er sei tot. Der Apostel Paulus wusste schon, wovon er sprach, wenn er Verfolgung erwähnte, oder? Und doch sagt er im Vers 12, aus all ihnen hat der Herr, hat Jehova mich befreit. Wie viel Verfolgung habt ihr schon erduldet? So mancher von euch. Ne? Ihr habt ja auch einige in euren Reihen, die Jehova schon viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte treu dienen. Was habt ihr schon erlebt und durchgemacht? Weißt du, worin der Erfolg besteht? In der Tatsache, dass ihr heute hier seid. Dass Jehova euch aus diesen Situationen befreit hat und ihr nach wie vor hier seid und Jehova dient. Ja, und zum Schluss noch ein Gedanken, den wir unter die Überschrift stellen können. Typisch Paulus. Wir haben jetzt betrachtet, was er so durchgemacht hat. In Ikonion, Antiochia, in Lystra. Und jetzt gehen wir mal in die Apostelgeschichte selbst hinein, im Kapitel 13. Und schauen, wie es dann weiterging. Kapitel 14 möchten wir betrachten. Entschuldigt bitte. Also wir haben im Sinn, man hat sie hinausgetrieben, man hat sie schmählich gehandelt, man hat versucht, sie zu ermorden. Die waren froh, dass sie mit dem Leben davongekommen sind. Was taten sie kurze Zeit später? Wir lesen den Vers 21. Und nachdem sie die gute Botschaft jener Stadt, nämlich Derbe, verkündet und ziemlich viele Jünger zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach Ikonion und nach Antiochia zurück. Typisch Paulus, oder? Nach all dem, was er dort erlebt hatte, drängte es ihn, dort zurückzugehen, dort zu den Brüdern hinzugehen und sie weiterhin zu stärken. Also welch ein Mut wir beim Apostel Paulus sehen können, welche Entschlossenheit, ne? Und welch klares Verständnis des Willens Jehovas. Er besiegte das Böse mit dem Guten, ne? Und kam zu der Erkenntnis, haben wir gelesen, am Ende war Jehova immer für ihn da und hat für sein Entrinnen gesorgt. Ja, und so können wir abschließend feststellen, Brüder, werden auch wir uns völlig auf die Kraft Jehovas verlassen. Ne? Er wird uns helfen auszuharren. Wir werden auf ihn vertrauen, denn wir haben verstanden, worum es bei dieser Verfolgung geht. Wir haben erkannt, was der Ursprung ist und was der Zweck. Und wir wissen vor allem, dass nichts und niemand uns jemals von der Liebe Jehovas trennen kann. Und so werden wir mit Jehovas Hilfe unter jeder Art von Verfolgung standhalten.